Tja, Leid, das will ein Gott der Liebe sein. Das habe ich oft gehört, oft sehr wütend, vorwurfsvoll. Wenn du dann Gemeindepfarrer bist, dann stehst du da. Was soll man sagen? Ihr Lieben, ich habe nicht auf alles Leiden in der Welt eine Antwort. Das können Sie nicht erwarten von mir. Manchmal widerfährt einem Menschen unsagbar Schweres. Da kannst du nur noch mit ihm weinen, weinen, weinen. Da kann man gar nichts mehr sagen. Kann man nur noch weinen. Kein tröstendes Wort reicht zunächst in die Tiefe eines solchen Schmerzes. Ein evangelischer Pfarrer in Deutschland musste kürzlich an einem Tag drei Kinder einer Familie beerdigen. Drei Kinder umgekommen, Unfall. Und da hat er in die vollbesetzte Friedhofskapelle gerufen: Wenn Gott mir in der Ewigkeit nicht den Sinn dieses Schmerzes sagen kann, dann will ich mit ihm nichts mehr zu tun haben. Das kann man doch verstehen. Ja, manches Leiden erscheint sinnlos. Und das macht es so schwer. Man sieht gar keinen Sinn darin. Was soll das? Thomas ist 16 Jahre alt. Die Haare sind ihm ausgefallen. Chemotherapie, Bestrahlungen, Krebs. Er ist schwach, braucht immer längere Pausen, um erneut was zu sagen. Und dann bricht es aus seinem geschundenen Körper heraus. 16 Jahre. Warum? Herr Pastor, man sagt in Niedersachsen Pastor, ich war dein Pastor. Herr Pastor, warum? Ich möchte gerne leben, das Schlimmste. Meine Eltern quälen sich so sehr. Warum? Ja, ich fühle mich elend, sitze da mit meinem christlichen Glauben und weiß nichts zu sagen. Jedenfalls nichts, was ihm jetzt helfen würde, was für ihn eine Antwort auf seine zentnerschwere Frage wäre. Ich weiß nur eins, jetzt bloß kein vorschnelles, frommes Wort. Was jetzt gesagt wird, das muss echt sein und ehrlich und es muss haltbar sein und tragen. Was gäbe ich dafür, wenn ich jetzt das richtige Wort sagen könnte? Wie gern hätte ich gesagt, es wird wieder werden. Es wird wieder werden. Aber ich kann es ja nicht sagen. Wie gerne würde ich ihm sagen, steh auf und sei gesund, wie Jesus das getan hat. Das war für mich immer das Schwerste an den Krankenbetten. Menschen unheilbar krank und sie lechzen nach irgendeinem Hoffnungsschimmer, ob es nicht doch nochmal wird. Wie unendlich gerne hätte ich die Vollmacht gehabt, wie Jesus, die Hand auflegen und dann gehe hin und sei gesund. Aber das hatte ich nicht. Und dann sitzt er da und sagt, ich soll ihm was sagen. Ich weiß es nicht, Thomas. Ich frage auch, warum wohl weiß ich, dass Gott es weiß, aber mehr weiß ich nicht. Mein Gott, warum? Ihr Lieben, diese Frage war damals, als ich Thomas regelmäßig besuchte, längst auf mich übergesprungen, hatte sich festgekrallt und ließ mich nicht mehr los. Und wenn ich dann noch bedenke, dass ich damals ja doch nur einen kleinen, kleinen Ausschnitt aus dem Heer der Leidenden dieser gequälten Welt erlebte. Millionen sterben zu früh an Krebs, an AIDS, an Hunger. Ich denke auch jetzt an diese aktuelle Situation da in Syrien und in der Region Ost-Ghuta. Der Bombenkrieg eskaliert gegen die Zivilbevölkerung, ein Hingemetzel von jungen und alten Menschen. Das ist doch furchtbar. Namenloses Leid in unübersehbarer Fülle. Allein bei dem Gedanken an ihre Zahl und Größe wird einem schwindlig. Es verkrampft sich einem das Herz. Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das zu? Das ganze Kriegselend allein. Das ganze Kriegselend allein. Leute sagen, wenn Gott Liebe ist, darf es Kriege nicht geben. Wenn Gott Liebe ist, darf es Kriege nicht geben. Dazu möchte ich nun doch etwas sagen, ihr Lieben. Es gibt darum Kriege, weil wir Gott, der Liebe ist, und Frieden in Person nicht wollen. Darum gibt es Kriege. Darum gibt es Kriege. Wollen wir die Liebe nicht, dann, und die ist gebunden an den ewigen Gott, das ist Liebe, die sich hingibt, die sich opfert für eine ganze Welt. Wollen wir die Liebe nicht, dann bleibt nur Hass, ihr Lieben. Das ist nicht so was Neutrales, ob man glaubt oder nicht glaubt. Es ist keine Ansichtssache, sondern hier geht es um Leben und Tod, um Lüge oder Wahrheit. Wollen wir die Liebe nicht, dann bleibt nur Hass. Wollen wir den Frieden nicht, dann bleibt nur Krieg. Wollen wir Gott nicht, bleibt uns Gottlosigkeit. Dann bleibt uns Gottlosigkeit. Gottlosigkeit aber ist die Zerstörung des Menschen. Könnt ihr alles nachlesen in der Heiligen Schrift? Steht alles da. Aber ihr lest ja lieber Kronenzeitung. Das ist doch furchtbar. Ja? Das ist wirklich furchtbar. Ihr Lieben, lasst uns wieder Bibelleser werden. Lasst mir mal wieder wissen, was Sache ist. Da stehen Dinge, die gehen uns immer mehr verloren. Gehen uns immer mehr verloren. Allein die Bergpredigt. Ich kenne katholische Christen, haben noch nie die Bergpredigt gelesen. Da fasse ich mich doch an den Kopf. Ich kenne evangelische Christen, nie die Bergpredigt gelesen. Wissen gar nicht, was das ist. Wo steht? Wo sind wir hingeraten, ihr Lieben? Das Kostbarste überhaupt wird im Grunde genommen nicht mehr wahrgenommen. Und das ist Gottes Wort. Jesus Christus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber mein Wort vergeht nicht. Aber ihr lest das nicht. Kronenzeitung. Das genügt. Nein, ihr Lieben, das genügt. Ach, ihr Lieben. Wollen wir Gott nicht, dann bleibt uns nur Gottlosigkeit. Die aber ist die Zerstörung des Menschen. Sie könnten jetzt einwenden, dass es ja sogar Religionskriege gegeben hat und auch gerade im Rahmen des Christentums. Ja, das beweist einmal mehr, dass ein bisschen christliche Religion wenig taugt. Darum geht es nicht. Die reicht niemals, die Menschlichkeit auf unserer Erde voranzubringen, so ein bisschen Christlichkeit. Die Religionskriege im Namen Christi, Jesu geführt haben, diese Leute waren keine Christen. Das gibt es gar nicht. Wenn in der Heiligen Schrift steht, liebt eure Feinde und man kümmert sich nicht drum, ist das doch der Beweis, der Nachweis, dass sie gar keine Christen waren. Die kannten die Heilige Schrift gar nicht. Veränderung der Herzen tut Not, ihr Lieben. Nicht so ein christliches Etikett. Christliche Etikette ändert doch überhaupt nichts. Du kannst ja eine Giftflasche nehmen, da gibt es so ein Pflanzengift, E605. Da kannst du ja ein Etikett draufkleben, Himbeersaft. Aber der Inhalt ändert sich doch nicht. Oder? Ist doch so. Es gibt zu viel Etikettenchristentum hier in Kärnten, in Österreich, in Deutschland. Etikettenchristentum stimmt überhaupt nicht. Ist nur das Etikett drin, ist irgendwas anderes. Ihr Lieben, macht euch nichts vor. Veränderung der Herzen tut Not. Der Inhalt muss klar sein. Dazu kommt es allein durch die persönliche Umkehr zu Jesus Christus. Das haben wir in diesen Tagen schon gesagt. Den Vater kennen wir nur über den Sohn. Und nur durch persönliche Umkehr zu Jesus Christus wird Friede auf Erden. Wenigstens Friede in deiner Familie. Warum lässt Gott Kriege zu? Ihr Lieben, weil jenseits von ihm Kriege sind, denn Gott ist Friede. Warum lässt Gott Chaos zu? Weil jenseits von ihm Chaos ist, denn Gott ist Ordnung. Warum lässt Gott Zerstörung zu? Weil jenseits von ihm Zerstörung ist, denn Gott ist Heil. Aber wie kann er zulassen, dass unschuldige Kinder in schrecklichen Kriegen zu den Opfern gehören? Ich habe mal in Oberösterreich einen Vortrag gehalten. Und während des Vortrags unterbricht mich so ein sehr verwegen aussehender junger Mann. Und der war aufgebracht. Aber er hatte echte Fragen. Und dann dachte er, ich will dir mal was sagen. Der duzte mich gleich. Hätte mein Enkel sein können. Naja, meine Enkel duzen mich auch. Ne? Also, der duzte mich gleich. Ich will dir mal was sagen, sagte er. Ich bin als Kind dauernd geprügelt worden. Mein Vater hat meine Mutter verprügelt, meine Mutter hat mich verprügelt und ich habe meine kleine Schwester verprügelt. Ciao. Und dann sagt er später, da bin ich dann mit meinen Kumpels nachts durch die Straßen gezogen und dann haben wir Straßenlaternen kaputt geworfen. Ich habe viel einstecken müssen. Ich habe viel ausgeteilt. Und so ist es mit der Welt, sagt er, im Großen und im Kleinen. Wo bleibt da dein lieber Gott? Schreit er da so mitten rein in die Versammlung. Atemlose Stille. Was soll ich jetzt sagen? Herr, was soll ich jetzt sagen? Ich bete dann einfach. Und dann souffliert mir der Heilige Geist, was ich sagen soll. Als kleines Kind dauernd verprügelt wurdest, da hast du nicht Gott erlebt, da hast du Gottlosigkeit erlebt. Die kann man nämlich erleben. Die ist erlebbar. Menschen können handfest gottlos sein und darunter werden dann unschuldige Kinder, wie du eines warst, bitter leiden. So ist das. So schrecklich ist nicht Gott, so schrecklich ist Gottlosigkeit. Darum warnt das Buch der Bücher davor, vor Gottlosigkeit. Darum lockt es uns immer wieder mit neuen Liebeserklärungen Gottes in seine Nähe, wo Liebe ist, wo Friede ist, wo Geborgenheit ist. Gott ist kein religiöser Gartenzwerg, mit dem wir machen können, was wir wollen. Der dazu da ist, den Vorgarten unseres Daseins so ein bisschen kirchlich zu verzieren. Nein, nein, nein. Er ist der Herr. Und er ist Liebe. Und er ist Heil. Und er ist Geborgenheit. Gottlosigkeit ist genau das Gegenteil. An ihr können Menschen sich nicht nur die Finger verbrennen, an Gottlosigkeit können sich die Menschen ihre Seele verbrennen. Gottlosigkeit ist kein neutraler Raum, auf dem wir uns vergnüglich tummeln könnten. Es ist der Raum der Zerstörung. Diese Welt hat 2000 Jahre die Möglichkeit, Frieden auf Erden zu finden. Vor gut 2000 Jahren wurde das gesagt, auf dem Feld von Bethlehem. Ehre Gott in der Höhe, dann ist Frieden auf Erden. Das heißt doch, in dem Maße, wie wir Gott die Ehre geben, wird Frieden auf Erden sein. Alle Welt weiß es, alle Welt weiß es, aber setzt dieses Wissen nicht ein. Setzt das Wissen nicht ein. Wo wir unsere eigene Ehre suchen, ihr Lieben, und damit unseren Willen durchsetzen, da wird Krieg die Folge sein. Wenn sich 7 Milliarden Menschen selber die Ehre geben, dann fallen sie in 7 Milliarden kleine Götter auseinander, die zueinander in Konkurrenz treten. Und dann gibt es Kleinkriege in Familien und Großkriege unter den Völkern. Hätte sich Adolf Hitler zu Jesus Christus bekehrt, es hätte den Zweiten Weltkrieg ja nie gegeben. So schwer wiegt die Sache mit Gott. So schwer. Wir aber stehen da und schieben dem Heiligen unsere Kriege in die Schuhe. Das will der liebe Gott sein. Der liebe Gott, der liebe Gott, der liebe Gott. Hinter dieser Begrifflichkeit, der liebe Gott, da steht eigentlich eine sträfliche Vernachlässigung, eine sträfliche Verniedlichung des Heiligen. Die Formulierung der Liebe Gott, ihr Lieben, die Formulierung der Liebe Gott kommt in der Heiligen Schrift nicht ein einziges Mal vor. Das ist eine Verniedlichung, nicht? Den Kindern wird so ein bisschen damit gedroht, wenn du nicht brav gehst, der liebe Gott, der wird dich strafen und so weiter. Und dann nicht überall sagt man, ach du lieber Gott, ach du lieber Gott. Nicht? In Deutschland sagt man dann auch oft, ach Gottchen. Ja? Eine ständige Verniedlichung des ewigen Gottes. Des ewigen Gottes. Die Formulierung, der liebe Gott kommt im Buch der Bücher nicht ein einziges Mal vor. Es ist nicht nur wichtig, was in der Bibel steht, es ist auch wichtig, was nicht in der Bibel steht. Am Kreuz von Golgatha, da verbrannte der niedliche liebe Gott. Am Kreuz von Golgatha, da brannte die Liebe Gottes. Da brannte die Liebe Gottes. Da hat er uns seinen Sohn gegeben, den Friedefürsten. In der Hinkehr zur Glut der Liebe Gottes, da wird es warm in der Welt. Und in der Abwendung von ihm wird es kalt. Wird es kalt. Da ist Hass und Streit, Chaos und Krieg. Wenn die Welt die Wärme nicht sucht, dann kriegt sie nicht nur kalte Füße, sie kriegt ein kaltes Herz. Wir leben in der Zeit der kalten Herzen. Im Leid ist manch einem der ewige Gott zum ersten Mal begegnet. Wir reden ja über das Thema Leid. Im Leid ist manch einem der ewige Gott zum ersten Mal begegnet. Ich habe schon als Kind eigentlich schreckliches Leid erlebt. Und seltsam ist mir da schon als Kind der ewige Gott irgendwie begegnet. Ich lebte mit meiner Mutter sehr isoliert in einer kleinen Kammer und niemand merkte, dass sie geisteskrank geworden ist. Und eines Nachts, da weckt sie mich auf und sagt, Klaus, komm, wir wollen sterben. Und dann fängt sie an, mich zu würgen. Ich war 11 Jahre alt. Ich habe mich losgerissen, die Stiege runtergestürzt, raus und sie hinter mir her, in die Nacht gerannt und sie hinter mir her. Und dann kam sie in eine geschlossene Anstalt. Aber vorher noch mal kurz wieder zurück, ein paar Tage. Ja, und dann war ich mit ihr zusammen und ich dachte, ich kann doch nichts essen, das ist alles vielleicht vergiftet, ich hatte nur noch Angst. Kannst du dir vorstellen, du liebst deine Mutter und hast dennoch Todesangst vor deiner eigenen Mutter. Das war furchtbar. Und dann plötzlich wieder in der Nacht, komm Klaus, wieder geschrien und weg. Ja, und dann kam sie endgültig in eine geschlossene Anstalt und ist dann dort gestorben. Und dann stehe ich da an ihrem Grab. Nochmal, ich habe sie lieb gehabt. Und trotzdem so Angst. Habe auch aufgeatmet, als ich hörte, Mutter ist tot. Die Gefühle eines Kindes gehen da völlig durcheinander. Und dann habe ich da gestanden. Als 11-Jähriger, naja, als sie starb, war ich gerade 12. Da habe ich dann gestanden und nur eine Frage gehabt. Wo ist Mutti jetzt? Wo ist sie jetzt? Sie kann doch nicht einfach weg sein. Sie war doch immer da. Sie kann doch nicht einfach verschwunden sein. Das gibt's doch nicht. Und dann habe ich ständig meine Gedanken nach vorne gerichtet. Wo ist Mutti jetzt? Und diese Frage hat mich dann durch die Jahre meiner Kindheit begleitet. Und das ist ja eigentlich die Frage, ja, wo kommt der Mensch eigentlich an, wenn er stirbt? Ja, das waren die ersten Gedanken eines Kindes, das sich damit befasste, es kann nicht alles sein. Es kann nicht sein, dass sie jetzt in dieser Grube liegt und das war es dann. Das habe ich als Kind schon gespürt. Ich möchte es nochmal sagen, das Leid hat für mich zum ersten Mal überhaupt den Gedanken nach Gott möglich gemacht. Wir waren ja eine völlig gottlose Familie. Ihr Lieben, so schwer das Leid ist, so hat es doch oft Spuren des Heils in Menschenleben eingegraben. Bohrend, schmerzvoll, elementar, das Leben an Grenzen geführt und doch seltsam vertieft und reich gemacht. Ja, Leiden kann ein Menschenleben reich machen. Nicht sofort, sofort im ersten Moment schreit man. Die Schwere des Leides, ihr Lieben, das weiß ich auch, die darf nicht leicht geredet werden. Aber bis heute erleben Menschen durch erfahrenes Leid etwas, was wir früher Segen nannten. Leiden schärft den Wirklichkeitssinn. Leiden im Neuen Testament hat einen Aspekt, von dem wir kaum noch etwas wissen. Wir werden zu Segensmenschen, wenn wir an der Hand des Höchsten durch Leidenstiefen gegangen sind. Nicht, wenn wir allein bleiben mit dem Leid. Das kann einen zerstören. Aber wir werden zu Segensmenschen, wenn wir an der Hand des Höchsten, des ewigen Gottes, an der Hand Jesu Christi durch Leidenstiefen gegangen sind. Im Leiden muss ein besonderer Segen liegen. Jesus hat in dem, so steht es in der Schrift, Jesus hat in dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und aus diesem Gehorsam heraus ging er für uns ans Kreuz. So wurde er durch Leiden zum Heiland der Welt. Er wurde durch Leiden zum Heiland der Welt. Darum und seitdem liegt über dem Leiden ein geheimer Glanz für den, der auf Gottes Seite steht. Für den hat das Leiden segensschwere Bedeutung. Da werden aus Männern und Frauen Persönlichkeiten, Persönlichkeiten des Segens. Wenn Gott in die Tiefe führt, dem verleiht er Segenstiefgang. Und ihr Lieben, das ist es, was wir heute brauchen. Menschen mit Tiefgang. Oberflächliche Leute haben wir genug. Wir brauchen Menschen mit Tiefgang. Und Jesus sagt seinen Leuten, ich muss leiden. Und wer an seiner Seite ist, dem sagt er, wenn jemand mit mir gehen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer mit mir gehen will, wird genau wie ich auch sein Kreuz zu tragen haben. Nicht das Kreuz Christi, aber es wird durch manches Leid hindurchgehen. Das habe ich dann auch schnell erlebt in der Familie, die mich dann aufgenommen hat nach dem Tod meiner Mutter. Gottlos, ich habe es dir schon erzählt, glaubten nichts, machten über alles ihre Witze und dann kam ich zum Glauben an lebendigen Gott. Da fingen aber die Puppen an zu tanzen zu Hause. Ne? Die wollten mich rausschmeißen. Wenn ich das tue, meinen Beruf aufgebe und Theologie studiere, um Prediger zu werden, haben sie gesagt, brauchst du unser Haus nicht mehr betreten, war mein Onkel. Der war gleichzeitig mein Vormund. Tja, so war das. Aber das ist ja noch nicht so ganz dramatisch. Hinterher ist es dann ja auch anders geworden. Also Jesus sagt, dass wer mit mir geht, der wird auch sein Kreuz zu tragen haben. Es ist, als wollte er sagen, Menschen können nicht groß werden ohne Tiefe, ohne Demütigungen und ohne Schmerz. Also alles, was wir so ablehnen, kann etwas sein, was unser Herz bildet, ausbildet. Uns einbildet in sein Bild. Das kann das sein. Ich war in Oberösterreich, da haben wir auch öfter solche Vorträge gehalten, und zwar auch so ökumenisch. evangelisch, also Lutheraner, Katholiken und Freikirche. Das war ganz toll. Und daraus ist dann, aus den ersten Anfängen, ist dann ein Verein entstanden, Ökumenische Initiative in Oberösterreich. Die schimpfen jetzt immer noch, dass ich sie verlassen habe und jetzt hier in Kärnten bin. Naja, so tun sie wenigstens so. Ne? Und dann haben wir ab und zu mal so kleine Bücher herausgegeben. Wir haben Menschen interviewt, keine Philosophen, einfache Leute in den Dörfern, die man so kannte und von denen man wusste, dass sie so einiges erlebt haben. Dann wurden die auch da abgebildet, sehr schön, war grafisch sehr schön aufgemacht. Und dann wurden die interviewt, diese Leute so, es waren ja meistens so 12 Seiten, wenn das abgeschrieben wurde. Und ich musste daraus dann so eine Seite machen, damit man das einigermaßen lesen konnte. Und dann hat eine Frau etwas erzählt, und das möchte ich Ihnen jetzt einmal vorlesen. Also die Gedanken einer sehr leidgeprüften Frau. Sie schreibt, Witze, das war die Überschrift, Witze über Schwiegermütter mag ich nicht. Witze über Schwiegermütter mag ich nicht. Dann schreibt sie, ich kenne wenige Menschen, die so gütig sind wie die Mutter meines Mannes. Dabei hat sie unendliches Leid erlebt. Ihr erstes Kind, Beate, starb 3 Monate nach der Geburt. Das zweite Kind kam als einziges durch. Das ist Hans, heute mein Mann. Sein kleiner Bruder Gerald war 1,5 Jahre gesund, wurde krank und starb als 3-Jähriger. Dann kamen Zwillinge zur Welt. Einer starb bei der Geburt. Beim anderen, Thomas, wagte die Mutter wieder zu hoffen. 9 Jahre lang ging alles gut, bis auch bei ihm die gefürchteten Symptome auftraten. 6 Jahre litt und kämpfte er unter den Augen der Mutter gegen die Krankheit. Mit 15 ist er gestorben. Auch der Vater blieb nicht verschont. Mit 36 Frühpension, dann verfiel er 30 Jahre lang bis zum völligen Siechtum. Meine Schwiegermutter pflegte die Kinder und den Mann bis zum letzten Atemzug. Still und treu hat sie ihre Lieben leiblich versorgt und seelisch begleitet. Manchmal frage ich mich, wie ich wohl reagieren würde, wenn mir so viel Schweres widerfährt. Je mehr das Leid über ihre eigenen Kräfte ging, umso inniger hat sie an Gott festgehalten. Darf ich das nochmal lesen? Je mehr das Leid über ihre eigenen Kräfte ging, umso inniger hat sie an Gott festgehalten. Manche mögen an Gott glauben, weil sie gute Erfahrungen mit ihm gemacht haben, weil er zum Beispiel ihre Gebete erhört hat. Meine Schwiegermutter ist immer tiefer in ein unerschütterliches Gottvertrauen hineingewachsen, obwohl unzählige ihrer Gebete nicht erhört wurden. Zugleich wurde sie den Menschen gegenüber immer gütiger, feinfühliger, verständnisvoller und hilfsbereiter. Das gilt besonders gegenüber denen, die auch schwere Lasten zu tragen haben. Sie hat nie viele Worte über ihren Glauben gemacht. Durch ihr stilles Vorbild wurde ich ermutigt, nach Gott zu fragen. Das habe ich vorher ja so nicht gekannt. Ich bin sehr dankbar, dass ich durch meinen Mann diese tapfere Frau kennengelernt habe. Sie hat mich aufgenommen wie eine eigene Tochter. Versteht ihr jetzt, warum ich dumme Witze über Schwiegermütter nicht mag? Das Leid hat ihre Schwiegermutter nicht verhärtet. Es hat sie weich gemacht. Ihr Geheimnis, sie hat gelernt, ihr Leiden aus der Hand Gottes zu nehmen. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis. Möge dir das gelingen, wenn du leidest. Nicht damit allein zu bleiben, sondern es aus der Hand Gottes zu nehmen. Unser Glaube, sofern wir ihn haben, der kann ja auf falsche Ziele gerichtet sein. Da wenden wir dann uns im rechten Glauben, aber es hängen dann so Dinge am Glauben, die ja gar nicht dahin gehören. Der Glaube, der sollte wie Gold sein und Gold muss geläutert werden. Und dazu kommt es in die Flamme, die Schlacke wird weggebrannt. Und ähnlich hat es diese leidgeprüfte Frau erfahren. Jesus sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das heißt ja doch, haltet euch an mich. Da geht es oft ohne Leiden nicht ab. Mein Weg war ein Kreuzesweg. Euer wird auch ein Weg des Kreuzes sein. Wie ist er denn mit seinem Kreuz umgegangen? Er hat es unter schweren Kämpfen angenommen. Er lehrt uns, unser Kreuz ebenfalls anzunehmen und zu tragen. Das Kreuz tötet. Es tötet meine Eitelkeit, meinen Stolz, meine Neigung, mich für besser zu halten, als ich bin. Und so verschieden wir sind, so verschieden ist das Kreuz, das wir zu tragen haben. Dein Kreuz ist vielleicht dein Ehemann. Er kränkt dich, behandelt dich zynisch und kalt. Vielleicht ist dein Kreuz dein eigenes Kind, das dich demütigt, dich verzweifeln lässt. Jesus lehrt uns Geduld in solchen Zeiten. Das musst du jetzt tragen. Komm vom Kreuz herab, leide nicht, gib deine Ehe auf, jag die Kinder aus dem Haus, geh weg von dem, wo du leiden musst, wirf die Flinte ins Korn, geh den leichten Weg. Das ist die Stimme des Bösen. Jesus hat sein Kreuz auf sich genommen. Gott hat ihm dafür die Krone des Lebens gegeben, die Auferstehung und das ewige Leben. Ihr Lieben, in der Kreuzesnachfolge wird auch uns dasselbe zuteil. Allen, die ihr Kreuz tragen, sagt er, als ich am Kreuz hing, war ich 3 Tage vom größten Triumph der Weltgeschichte entfernt, von der Auferstehung. Was immer die 3 Tage für uns bedeuten. Eines bedeuten sie bestimmt, am Ende des Tunnels wird es hell. Ich werde gekrönt, wenn ich jetzt mit ihm leide. Leid ist unter seiner Hand nicht nur Leid, es birgt die Erfahrung seiner Gegenwart, seines Trostes und seiner Kraft. Oft bricht dann die Frage auf, warum straft Gott mich mit solchem Leid? Denen möchte ich es tief ins Herz schreiben, was Gottes Wort hier sagt. Gottes Wort sagt, er straft uns nicht nach unserer Schuld. Leiden ist nicht Strafe. Es sei denn, das sind selbstverschuldete Dinge. Wenn einer also immer Hasch raucht oder sowas, dann wird er also irgendwann noch mal leiden. Aber normalerweise, er straft uns nicht nach unserer Schuld, er vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Unwahrscheinlich schön. Unwahrscheinlich schön. Als der 16-jährige Thomas gestorben war, da ging es wie ein Schwert durch die Seele seiner Mutter. Längere Zeit, ich habe ihn beerdigt. Längere Zeit danach habe ich die Mutter dann wieder gesehen. Es war sehr schwer, sagte sie mir. Es ist immer noch schwer, aber ich weiß, unser Junge ist jetzt dort, wo wir es alle besser haben, als wir es hier jetzt haben könnten. Er ist beim Herrn. Ihr Lieben, eine durch schweres Leid geprägte Frau sah mich an, aber das war nicht alles. Eine durch noch tieferen Trost gestärkte, getröstete sprach zu mir, was keine menschliche Kraft zustande bringt, das hatte der Auferstandene getan, eine Trauernde getröstet. Ihr Lieben, da war Ostern geworden, mitten im Herzen einer weinenden Mutter. Sie war damit nicht allein geblieben. Und ich war Zeugin der Auferstehung begegnet. Was war mit dieser Frau geschehen? Ihr Lieben, die war vorher schon gläubig. Aber wie das oft mit uns Menschen so ist, der Glaube war vermischt mit manchen menschlichen Wünschen. So, wenn ich glaube, dann wird Gott mir meine Familie schützen. Aber dann kam die tödliche Krankheit des Kindes. Das war durch den Glauben der Mutter nicht geschützt. Es war alles anders gekommen, als sie es sich erwünscht und erbetet hatte. Das schwere Leid hatte sich über sie hergemacht. Das ist die eine Betrachtungsweise. Aber die andere, die Mutter war durch ein Feuer gegangen und war darin nicht verbrannt. Einiges an ihr war verbrannt, genauer an ihrem bisherigen Glauben. Ihr Glaube war menschlich völlig verständlich verknüpft mit dem Glauben an Gottes irdischer Bewahrung. Irdische Bewahrung wird uns von Gott ja auch täglich zuteil. Er überschüttet uns ja mit irdischer Bewahrung. Aber, ihr Lieben, er garantiert sie nicht. Er garantiert sie nicht. Manchmal werden wir oder liebe Menschen nicht bewahrt. Nicht bewahrt. Darf ich Ihnen das sagen? Gott ist kein Talisman. Gott ist kein Glücksbringer. Er bewahrt uns nicht vor finsteren Tälern. Gesagt ist, er bewahrt uns aber in finsteren Tälern. Sie kennen vielleicht den 23. Psalm. Und wenn ich auch wanderte im finsteren Tal, fürcht ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab trösten mich. Im finsteren Tal, davor bewahrt er uns nicht, aber er bewahrt uns innerhalb dieser finsteren Täler. Das Kind wurde ihr genommen, ihr Glaube aber wurde dadurch von Motiven gereinigt, die dem Glauben nicht gut tun, weil sie der Wahrheit nicht angemessen sind. Sie hat es gelernt und ich habe es damals von ihr gelernt. Ich war junger Pfarrer. Ich habe es damals von ihr gelernt. So lernen wir durch Leiden richtig glauben. Und richtig glauben heißt ja richtig leben. Sie war noch einmal neu zum Glauben gekommen, zum Leben gekommen, zur Auferstehung. Wie mag das vor sich gegangen sein, dass sich der Auferstandene in ihrem Herzen durchsetzen konnte? Solange sie erfüllt war von dem leisen oder lauten Schrei, nein, 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 solange war sie ganz und gar bei sich und ihrem Schmerz, bei ihrer Trauer und ihrer Trostlosigkeit. Lebe ich im beständigen Nein gegenüber meiner Lebenssituation, gegenüber dem Leid, das mir widerfahren ist, in der ständigen Verneinung, dann dominiert in meinem Leben das Nein. Das Nein. Das, was längst eingetreten ist, was längst wirklich ist, wird dann abgelehnt. Das Gegenteil von ablehnen, aber wäre annehmen. Annehmen beschreibt kein dumpfes Erleiden. Das Leiden ist auf einmal nicht mehr so ein passiver Vorgang. Annehmen bedeutet einwilligen. Annehmen bedeutet einwilligen unter Schmerzen. Einwilligen unter Schmerzen. Einwilligen in Gottes Willen, ihr Lieben. Und das ist das Lebensgeheimnis. Einwilligen in Gottes Willen. Kennt ihr das Gebot? Oder das Gebet, dein Wille geschehe. Da ist ein Geheimnis drin, in diesem Gebet. Einwilligen in Gottes Willen, das ist das Lebensgeheimnis. Jesus ist im Garten Gethsemane. Vielleicht kennen Sie das. Und dann betet er, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, bleib doch hier und wacht mit mir. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Vielleicht ist jemand hier, der das auch so sagen könnte. Betrübt bis an den Tod. Jesus soll einwilligen in den schrecklichen Gang zum Kreuz auf Golgatha. Und da betet er, da ringt er, da kämpft er. Judas wird ihn verraten, die Jünger werden fliehen, werden ihn verlassen, auf ihn wartet Spott, Hohn, Geißelung und dann das Kreuz. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und da scheint in ihm alles nur noch zu schreien, nein, 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 meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und dann die Wende. Auf einmal betet er, mein Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das war die Lebenswende, dass das Evangelium in diese Welt gekommen ist. Dass das Evangelium jetzt hier unter uns gepredigt werden kann. Er drückt sich in diesem Gebet aus, mein Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ihr Lieben, Christenglaube ist Gethsemane-Glaube. Der Glaube, in dem Jesus Angst, Trauer, Zittern und Zagen in Glaubenszuversicht verwandelt, umwandelt. Gethsemane, damit, dahin müssen wir hindurch. Das aber ist die Geschichte einer Wandlung. Die Geschichte einer Wandlung. Glauben heißt nicht, dass in unserem Leben unsere Wünsche gestillt werden. Glauben heißt, jetzt soll sich in uns der Wille Gottes erfüllen. Glauben heißt, in Gottes Willen einwilligen. Manch einem legt er Unsagbares ins Leben, unsagbar Schweres. Wir dürfen Jesus in unserem Leben und damit in unser Leid hineinlassen. Da ist er dann mitten im Leben, ob wir nun leiden oder nicht. Aber besonders erfährst du es, wenn du leidest. Er ist zuständig für Leidende, denn er hat sich an der Schuld der Welt zu Tode gelitten. Ich habe Menschen erlebt, die sind an ihren eigenen Verfehlungen geradezu erstickt. Ich habe Menschen erlebt, die sind wahnsinnig geworden, fast wahnsinnig geworden, wegen der Schwere ihrer Schuld. Allein die eigene Schuld zu tragen, ist ja unerträglich. Aber jetzt die Schuld einer ganzen Welt zu tragen, das ist ein Leiden, für das uns jede Vorstellung fehlt. Dieses Leiden hat dein und mein Jesus Christus auf sich genommen. Das heißt doch, er ist zuständig für Leidende. Leidest du, dann ist er zuständig für dich. Er kennt jede Träne, die wir geweint haben und die wir noch weinen werden. Er kennt jeden Schmerz, der an uns nagt. Er weiß um jede Verzweiflung, die unser Innerstes auffühlt und erschüttert hat. Er weiß, was wir gelitten haben. Ihm ist nichts verborgen. Er hat für dich gelitten. Ihr Lieben, das ist das himmlische Gut, das unser Leben trägt. Und darum kann Jesus sagen, selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Dieses selig ist eigentlich ein Makarismus, also ein Glückwunsch. Glückwunsch denen, die da Leid tragen. Er gratuliert hier nicht zum Leid, sondern zum Trost, denn sie sollen getröstet werden. Und diesen Trost zu erleben, den er alleine gibt, ihr Lieben, das ist etwas Unbeschreibliches. Etwas Unbeschreibliches. Wir haben unseren Sohn Jörg verloren. Er war 33 Jahre alt. Und die Umstände waren furchtbar. Er lebt allein in Berlin, auch nicht so die beste Gesellschaft. Dann hatte er Geburtstag gefeiert. Tja, und dann wohl angetrunken, und dann hat ihm jemand so eine kleine Tüte Heroin gegeben, und damit ist er auf sein Zimmer gegangen, hat sich das gespritzt, und dann war er tot. Die Umstände allein. Da ruft dich die Mordkommission in Berlin an. Darf ich Sie mal sprechen? Sind Sie der Sohn von Jörg Eickel? Und die Frage, ist er Unfall oder so? Es war furchtbar. Er war 33 Jahre alt. Meine Frau und ich, als wir die Nachricht hörten, ihr Lieben, wir haben nur schreien können. Nein, 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 wir haben eine halbe Stunde nur nein, nein, nein geschrien. Das war unendlich schwer. Und dann sind die Schreie auf den Lippen erstorben, verstummt, aber in uns hat es doch weiter geschrien. Lange, lange Zeit. Wochen, Monate. Aber wenn es in einem immer nur nein schreit und man sich für den Trost der Ewigkeit nicht öffnet, dann kommt man nie zur Ruhe. Dann wird es in einem trostlos. Wir haben das schmerzhaft erfahren. Als wir auf langem Wege ein Ja dazu gefunden haben, das Leid aus Gottes Hand zu nehmen, da haben wir erlebt, wie Gott tröstet. Nicht vertröstet, sondern tröstet. Ihr Lieben, das ging nicht von heute auf morgen, aber wir haben es angenommen, haben es erlebt, haben erlebt, dass das wahr ist. Denn sie sollen getröstet werden. Und da wächst dann wie ein kleines Pflänzchen der Trost. Und irgendwann konnten wir auch wieder lachen. Irgendwann konnten wir auch wieder lachen. Vielleicht gehen Sie gerade durch tiefes Leid. Da gilt es, das Schwere aus Gottes Hand zu nehmen, es zu lernen, Ja zu sagen, und sei es unter Tränen. Gott will unser Herz. Steht einmal in einem Psalm: Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Und seht, ihn können wir annehmen, aufnehmen in unser Leben. Und da steht dann einmal etwas in der Heiligen Schrift. Da wird uns dann gesagt, wo alles einmal hinausgeht. Da heißt es, er wird bei ihnen wohnen, bei den Menschen, in der Ewigkeit. Sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn alles, was vorher war, ist vergangen. Und der auf dem Thron sitzt, der spricht, siehe, ich mache alles neu. Ihr Lieben, dem gehen wir entgegen. So ist es versprochen. Und das ist das Ziel, dem wir entgegengehen. Und so frage ich Sie am Ende dieses Abends, was wollen Sie damit machen? Wollen Sie ihn nicht annehmen, diesen Jesus Christus, der für uns alle hier gestorben ist? Dann wirst du erleben, von deiner Schuld macht er dich frei. Und in deiner Trauer und in deinem Schmerz und in deinem Leid wirst du seine Gegenwart erfahren. Er ist ja nicht am Kreuz geblieben, sondern auferstanden. Durch Leiden zur Herrlichkeit, das ist auch uns verheißen. Und darum ist er gekommen und hat an diese Gesellschaft hier einen Wunsch, an jeden von euch. Gib mir dein Herz. Vertrau mir. Vertrau mir, dass es wahr ist, dass ich dich unendlich liebe. Ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß über alles in deinem Leben. Was dunkel ist, das mache ich hell. Das vergebe ich dir. Das liebe ich dir. Alles weg, was dich belastet. Komm zu mir, dass du in Freud und Leid geborgen bist, gesegnet bist. Darum geht es. Ihr Lieben, man kann ja nicht nur über Jesus reden, man kann auch mit ihm reden. Und das würde ich jetzt gerne tun. Ich habe, wie ich das jeden Abend mache, ich habe ein Gebet vorformuliert. Und das möchte ich gleich lesen. Ich möchte es jetzt nicht beten, weil ich sie nicht überfahren möchte. Wenn da Leute sind, die sind innerlich nicht so weit, ich will sie nicht überfahren. Ich will dieses Gebet lesen, die unter Ihnen, die aber denken, ja, das will ich, die können das jetzt schon für sich als Gebet innerlich beten, wenn ich es lese. Und den anderen würde ich sagen, ich habe das aufgeschrieben und draußen liegen solche Blätter, da steht das Gebet drauf. Das können Sie mitnehmen. Das können Sie mitnehmen und zu Hause in Ruhe lesen und vielleicht zu Hause beten, wenn es geht, laut. Flüstern ist ja auch so was. Es ist immer gut, wenn unsere Seele unsere Stimme hört. Das ist ein Lebenshingabegebet an Jesus Christus, ein Hingabegebet an Gott. Das lese ich jetzt. Sie können mitbeten oder nur einfach still hören und dann biete ich es Ihnen an, nehmen Sie es doch mit, draußen liegt es. Und wenn Sie Leute kennen, wo Sie sagen, das wäre denen auch hilfreich, dann dürfen Sie gerne mehrere Exemplare mitnehmen, auch für diese Leute. Ich werde das jetzt betend lesen. Herr, du bist kein Talisman, weder Glücksbringer noch Glückserhalter. Und doch gibt es kein größeres Glück, als dir zu gehören. Ich trage Leid. Du allein weißt, wie schwer. Du erbarmst dich über mein Elend. Ich, bei dir, bin ich mit meinem Leid in guten Händen. Lehre mich Ja zu sagen zu dem, was ich mir nicht gewünscht habe und was doch gekommen ist. Was noch kommt, weiß ich nicht. Eines weiß ich. Am Ende des Tunnels ist Licht. Danke, dass du bei mir bleibst, ob ich weine oder lache, ob ich leide oder fröhlich bin. In dir ist Freude, in allem Leide. Danke, ich bin in dir geborgen. Du segnest mich und lass mich ein Segen sein. Amen. Ihr Lieben, wenn Sie das beten, jetzt gebetet haben oder zu Hause beten, dann gilt das. Gott ist die eigentliche Wirklichkeit dieser Welt. Christus ist die eigentliche Wirklichkeit. Und wer sich an ihn wendet, den hört er und den nimmt er. Und dann sagt er, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ja? Und so schlicht geht das, dass man es ihm einmal sagt. Fast so ein bisschen wie bei einer Eheschließung. Da muss man einmal Ja sagen. Ja? So, wenn Sie das also beten, dann dürfen Sie auch hinterher wissen, es gilt. Und wie sehr das gilt, das werde ich Ihnen morgen Abend sagen. Morgen ist der letzte Abend. Da geht es um das Thema Freude. Und wie das eigentlich kommt, warum wir nicht genug davon kriegen. Ich lade Sie ein. Kommen Sie wieder. Ich rede auch zu zwei Leuten. Ich habe schon Vorträge vor zwei Leuten gehalten. Aber den 200 kommen ist auch ganz schön. Danke, dass Sie wieder so schön zugehört haben. Und nun geht es weiter in unserem Programm.